Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcast Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und ich habe mir heute natürlich wieder Gäste eingeladen. Zum einen ist es Ron Große, Leiter Portfolio- und Generationenmanagement. Und einen, auf den ich mich besonders heute freue, einen externen Gast, den wir uns heute eingeladen haben. Das ist Hans-Jörg von Mettenheim. Er ist Professor an der IPAC Business School in Paris und leitet dort das Department für Ökonomie und Finance. Und unser Thema heute, und passender kann es eigentlich gar nicht sein, soll sein Künstliche Intelligenz und das Zusammenspiel mit dem Finanzmarkt in dem Finanzbereich. Da wollen wir ein bisschen reingucken. Zum einen, wie ist es eigentlich entstanden? Wie ist da so die Historie? Wie ist der heutige Stand und auch ein Ausblick wagen zu diesem Themenbereich? Was geht da eigentlich? Was kann man heute damit schon machen? Und wie gesagt, da haben wir die perfekten Gäste heute für hier im Podcast und wir starten dann auch ein Stück weit rein. Hans-Jörg, magst du ein bisschen was zu deiner Person vielleicht am Anfang erzählen und dann einen Einblick darin geben zum Thema Historie, Künstliche Intelligenz im Finanzmarktbereich? Wie bist du vielleicht auch dazu gekommen und wie hat sich das eigentlich in der Historie entwickelt zu dem Stand, wo wir heute sind? Das würde uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, brennend interessieren.
Ja, Marcel, vielen Dank. Dann gehe ich erstmal, sage ich mal, auf meine eigene persönliche Historie ein. Also in der Tat, mittlerweile beschäftige ich mich seit über 20 Jahren mit künstlicher Intelligenz und zwar bevorzugt mit der Methode der künstlichen neuronalen Netze, auch Artificial Neural Networks genannt im Englischen. Dieses Stichwort findet man immer wieder mal und habe diesen Bereich mittlerweile in Forschung und Praxis aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückdenkt, dann waren natürlich die Datensätze deutlich kleiner. Die Hardware, die man vielleicht dann auch als Masterstudierender oder als Doktorand zur Verfügung hatte, war natürlich auch deutlich geringer ausgeprägt als das, was einem heute so zur Verfügung steht. Algorithmen waren ein Stück weit schwieriger zu implementieren, sodass man sieht, da hat sich schon einiges getan. Aber letztlich die Probleme, die wir uns anschauen, die sind irgendwie immer noch ähnlich. Ja? Also wir haben Finanzmarktdaten, das können beispielsweise Preise sein, das können Fundamentaldaten sein, das können auch, sage ich mal, vollkommen anders geartete Daten sein, sogenanntes Alternative Data, wie beispielsweise Satellitenbilder oder vielleicht auch News oder vielleicht auch Aufnahmen von Pressekonferenzen. Und diese Daten, die versuchen wir eben zu verarbeiten, um dann eine Aussage über die Zukunft zu treffen. So, bevor wir uns da zu tief reinbegeben, klar, es ist schwer, Aussagen über die Zukunft zu treffen, nicht? Das ist, sage ich mal, ein Spruch, der ja in verschiedensten Varianten schon lange kursiert. Aber, sage ich mal, wir versuchen aus den vorhandenen Daten und mit den entsprechend zur Verfügung stehenden Algorithmen das Beste zu machen. Und es ist natürlich sehr interessant, diese Bereiche einerseits aus der akademischen Forschung heraus zu betrachten. Das gibt einem Freiraum, sage ich mal, in die verschiedensten Richtungen zu denken. Aber dann letztlich braucht es auch die Anwendung. Denn man kann natürlich in beliebig viele Richtungen denken, wenn man es jetzt nicht testet, wenn man das nicht an den Märkten ausprobiert oder diese Informationen, die man dann zusätzlich generiert, keinen Nutzen entfaltet, dann ist es natürlich auch ein bisschen leer als Betätigung. So, insofern mag ich diese Mischung sehr gern. Einerseits der akademische Bereich an der IPAC Business School in Paris jetzt, habe vorher an der Leibniz-Universität in Hannover war ich tätig und parallel dazu auch die Beratungspraxis, also wirklich solche Modelle einzuführen, zu nutzen und eben zu schauen, ja, was bringt das an den Märkten da draußen. Und jetzt, Marcel, hattest du ja auch die Historie der künstlichen Intelligenz angesprochen. Und ich finde es auch für mich selbst immer wieder erstaunlich, zurückzuschauen, dass dieses Hype-Thema im Grunde genommen schon sehr alt ist. Und zwar durchaus 70 Jahre alt, wenn man an die ersten Versuche von Frank Rosenblatt, so hieß der Ingenieur und Forscher damals, zurückdenkt, der eben, naja, neuronale Netze, also schon durchaus die Struktur, die wir heute kennen, mit sehr einfachen, sehr primitiven Methoden modelliert hat in den 40er und 50er Jahren. Und das aus meiner Sicht Interessante ist, dass das, was wir heute machen, gar nicht so unterschiedlich ist im Vergleich zu dem, was vor 70 Jahren bereits geschah. Das heißt, wir verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung, über ein halbes Jahrhundert Erfahrung, Algorithmen, Methoden, wie neuronale Netze gebaut werden können. Und was sich heute geändert hat und vielleicht auch ein Stück weit der Grund für den Hype, den wir sehen, das ist im Prinzip die weite Verfügbarkeit. Und zwar Verfügbarkeit auf mehreren Ebenen. Denken wir erstmal an die Datenmengen. Daten lassen sich heutzutage sehr leicht generieren. Es ist eher das Problem, dass wir zu viele Daten haben. Wir können ohne Probleme Dutzende von Terabyte an Daten generieren. Die Datenbanken, die wir nutzen, umfassen mittlerweile mehrere Petabyte. Man muss sich erstmal an diese Einheit gewöhnen, nicht? Also ein Petabyte, das sind 1000 Terabyte nur für die Forschung. Das sind also sehr, sehr große Datenmengen, aus denen wir letztlich auswählen müssen. Wir haben also eher die Qual der Wahl im Vergleich zur Zeit davor, wo es durchaus schwieriger war, an bestimmte Datensätze zu kommen. Das heißt, wir haben diesen Aspekt der Daten. Jeder kann heutzutage relativ leicht zu geringen Kosten oder vielleicht auch gratis an sehr interessante Daten kommen. Der zweite Aspekt, der sich geändert hat, ist die verfügbare Hardware. Das heißt, mit Grafikkarten, die jeder in seinen Rechner stecken kann, können wir sehr, sehr interessante Modelle bauen. Auch das, was wir heutzutage als Large Language Modell kennen, was ChatGPT bekannt gemacht hat, das ist heutzutage für jeden verfügbar. Vielleicht nicht genau in dieser Leistungsfähigkeit, aber auch da werden entsprechende Fortschritte festgestellt. Aber das kann im Prinzip jeder machen. Das ist jetzt, man braucht da jetzt keinen Supercomputer mehr für Hunderttausende oder Millionen von Euro. Hardware, ja, für einige hundert Euro, wenige tausend Euro steht uns zur Verfügung und ist vollkommen ausreichend dafür. Und der dritte Punkt, vielleicht der wichtigste sogar, ist die Software, der Fortschritt der Verfügbarkeit der Algorithmen. Es geht nicht so sehr darum, was wir da genau berechnen. Diese Algorithmen sind eigentlich schon ganz gut bekannt. Klar gibt es da auch Fortschritte, aber es geht insbesondere darum, dass diese Algorithmen in gut nutzbaren und optimierten Bibliotheken zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich auch einfach nur 20 Jahre zurückdenke, da wurde noch sehr viel von Hand kodiert. Ja, da musste ich also wirklich einzelne Algorithmen Schritt für Schritt entwickeln. Und das ist natürlich auch sehr lehrreich und sehr interessant. Aber wenn ich jetzt einfach nur die Methode, das Verfahren nutzen möchte, dann ist es natürlich schon sehr interessant zu sehen, okay, ich kann das eben auch an einem Nachmittag einfach mal testen. Ob dann die Ergebnisse so toll sind, das ist eine andere Frage, aber ich kann es sehr leicht testen. Ich muss nicht mehr Wochen oder Monate meiner Zeit investieren, sondern ein Nachmittag reicht aus. Ja, das ist vielleicht in a nutshell so das, was sich geändert hat und ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung.
Ja, vielen Dank schon mal dafür und man kann natürlich auch festhalten, dass das Thema ja viel mehr auch medial, sag ich mal, in den Vordergrund natürlich gerückt ist und die Verfügbarkeit sicherlich zugenommen hat für solche Modelle und dass sich eben auch mehr dafür interessieren, mehr damit beschäftigen. Hardware-Verfügbarkeit, da denke ich dann immer an Nvidia, an die ganz großen Rechner, die dann doch sehr, sehr teuer sind, aber dass man das eben auch mit kleinerem Budget gut umsetzen kann, auch das ist ja eine gute Erkenntnis und sollte auch dann für die weiteren Trends sicherlich hilfreich sein. Vielleicht eine kurze Frage an dich, Ron. Wir hatten ja gerade über die Historie gesprochen, wie das im Finanzmarktbereich ja entstanden ist und welche Möglichkeiten man heute hat im Vergleich zu früher. Wie hat es dann quasi im Finanzbereich vielleicht auch mehr Einfluss gewonnen, dieses Thema künstliche Intelligenz und Datenmodelle? Magst du uns da vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick zu geben?
Ja, vielen Dank, Marcel. Vielen Dank, dass ich heute mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam und Hans-Jörg mich mal über das Thema künstliche Intelligenz und Historie, Entwicklung austauschen darf. Vielen Dank dafür. Das ist unglaublich spannend. Bevor ich deine Frage beantworte, fällt mir eine Frage direkt an Hans-Jörg nochmal ein, nämlich: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man über 20 Jahre in diesem Segment tätig ist und auf einmal spricht jeder von Large Language Modellen? Was macht das mit dir?
Ja, Ron, vielen Dank für diese Frage. Also klar, das ist natürlich eine Bestätigung dessen, was man über zwei Jahrzehnte so fabriziert hat, wenn das plötzlich in aller Munde ist, wenn dieses Thema also gehypt wird. Das ist also auch ein schönes Smalltalk-Thema. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist nicht das erste Mal, dass künstliche Intelligenz so stark gehypt wird. Das heißt, das sind im Prinzip so Phasen. Hin und wieder gibt es mal eine Anwendung, von der man auch vielleicht nicht wirklich sagen kann, wieso genau diesen Hype auslöst. Das war jetzt bei den Large Language Modellen ChatGPT. Es war dann auf einmal verfügbar. Aber wir haben ähnliche Hypes im Bereich Machine Learning auch schon in der Vergangenheit erlebt. Das heißt, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein, auch würde ich sagen, denn der Hype, der ebbt auch wieder ab. Wir machen das durchgängig, ob Hype oder nicht, und bleiben eben bei dieser Methodik, bei diesen sehr interessanten Verfahren, unabhängig vom Hype. Das ist vielleicht auch etwas, was man im Kopf behalten sollte.
Ich kam deswegen auf die Frage, Hans-Jörg, weil ich denke immer, wir waren ja relativ frühzeitig auch dran an dem Thema und haben entdeckt, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Und wenn dann jeder redet davon, ne, dann denkt man ja, verliert man irgendwie die Lust so. Und das ist ja aber nicht der Fall, Gott sei Dank nicht der Fall. Und wir sehen ja auch bei dem Thema, das nimmt ja auch richtig Fahrt auf. Und das hatten wir auch in unserem Jahresausblick 2024 gesagt. Wir stehen erst völlig am Anfang, weil das Thema künstliche Intelligenz im Grunde genommen in jede Branche jetzt oder in jeder Branche Einzug hält. Und das wird im Grunde genommen Volkswirtschaften verändern. Also wir sind da in einem absoluten Strukturbruch im Moment drin, wenn man das global mal betrachtet. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Marcel. Hans-Jürg und ich, wir wurden so ein bisschen verkuppelt 2017 von unserem Kollegen Tobias Basser, in dessen Wohnzimmer wir heute im Grunde genommen sind. Und weil wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir im Grunde genommen unsere Anlageentscheidungen und den Anlageerfolg für unsere Kundinnen und Kunden verbessern. Und uns fällt natürlich da immer einfach ein, wir müssten eigentlich noch disziplinierter sein in Anlageentscheidungen. Und mir fiel dann sofort ein, naja, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Behavioral Finance, also Börsenpsychologie, schon seit vielen Jahren, seit über zwei Jahrzehnten mittlerweile. Und da kommt KI dann ins Spiel und Hans-Jörg, weil ich gefragt habe, naja, wie könnten wir eigentlich die Behavioral Finance im Grunde genommen operationalisieren aus den vielen Daten, die wir haben, zum Beispiel aus Sentiment-Umfragen? Wie können wir diese übertragen zum Beispiel ins Portfolio-Management und demnach eben auch den Anlageerfolg unserer Kundinnen und Kunden verbessern? So sind wir mal zusammengekommen und haben dann eben versucht, das über das Risikomanagement eben Modelle zu entwickeln, um Anlageentscheidungen noch disziplinierter, noch besser zu machen. So, das ist erstmal die erste Sicht. So sind wir mal gestartet 2017 in unserem gemeinsamen Wirken und haben dann unter anderem eben Modelle zum Risikomanagement, zur Absicherung von, sagen wir mal, Aktienquoten temporär mal entwickelt. Wir haben gemeinsam einen Sentiment-Indikator Romeo entwickelt, der im Grunde genommen Sentiment-Daten, Umfragen auswertet und dort auch ein Signal gibt, ob man jetzt investieren oder deinvestieren sollte als Investor. So, und jetzt mit diesen Datenmengen und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haben wir eben die Gelegenheit, das auch gut auszuwerten. So sind wir im Grunde genommen zusammengekommen. Das ist die eine Sicht. Und die andere Sicht ist aber, nämlich welche Auswirkungen hat das auf das Investieren auf der einen Seite und auf die Investments auf der anderen Seite. Und da können wir im Grunde genommen uns jede Branche angucken. Also du hattest ja mal gesagt, im Grunde genommen, der erste Blick ist immer, sind immer die Hardwarehersteller, also TSMC zum Beispiel oder eben Chiphersteller, Halbleiterhersteller oder so Chipdesigner wie Nvidia oder ARM. Das sind, ist der erste Fokus. Und der zweite Fokus wird dann sein, wo hält KI, Künstliche Intelligenz, im Grunde genommen Einzug in der Branche und was verändert sich volkswirtschaftlich? Das sind spannende Themen, weil wir wissen, dass wir natürlich erst einmal Investitionen haben in KI, in Hardware, in Ausrüstung. Die werden zunehmen. Und letztlich wird es dazu führen, dass im Grunde genommen Produktivität gesteigert wird und die Effizienzen im Grunde genommen in Unternehmen gehoben werden. Da kann man sich im Grunde genommen jede Branche angucken.
Ja, vielen Dank, Ron, auch für deinen Einblick und für die Historie. Und ja, wir sind ja schon mittendrin quasi im aktuellen Umfeld, wo wir uns bewegen, wo wir gerade sind. Jeder redet davon. Hype fiel schon ein paar Mal das Wort. Ein spannendes, sehr, sehr spannendes Thema, wird auch sicherlich in vielen, vielen Branchen Einzug erhalten. Mal gucken, wann so ein vielleicht ein Hype auch mal wieder abflacht. Das war das richtige Stichwort. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass das passieren wird. Aber das Thema der Datenzentren, die jetzt aufgebaut werden, das Thema, dass man diese Daten ja irgendwie nutzen will, dass man dafür jetzt sehr viel Geld in die Hand nimmt, das investiert, der Trend ist ja da und dann will es natürlich auch genutzt werden und dann versucht man natürlich auch alle Branchen in irgendeiner Weise damit, sag ich mal, zu bedienen und zu gucken, wo kann man eigentlich das Thema Künstliche Intelligenz einsetzen. Da sind wir dann beim Thema, wo stehen wir heute und was ist eigentlich der, vielleicht auch der Ausblick nach vorne? Wie kann man diese KI-Modelle, diese großen Datenmengen nutzen, natürlich vor allen Dingen auch im Finanzmarktbereich, was ja unser Thema heute ist, und zu sagen, was gibt es so auch vielleicht allgemein für Trends? Nochmal Thema Künstliche Intelligenz, Hans-Jörg, da bist du ja tief drin und sicherlich am Puls der Zeit. Vielleicht magst du uns da einfach nochmal einen Einblick geben in das Thema.
Ja, sehr gern, Marcel. Was man beobachtet, wie du es gesagt hast, ist ein Hype mit überzogenen Erwartungen. Das heißt, ich möchte kurz skizzieren, was nicht eintritt. Also wir haben jetzt keine Weltbeherrschung durch die KI zu befürchten, so à la, ja, vielleicht à la Matrix oder The Creator. Das steht uns nicht bevor. Das heißt, wir werden auch entsprechend Erwartungen haben, die enttäuscht werden. So, jetzt muss man sich überlegen, was können denn diese Verfahren? Worin sind die denn gut? Und was wir bislang hatten, war, dass wir, sag ich mal, aus strukturierten Daten eigentlich schon ganz gut Informationen rausziehen können, nicht? Das sind so statistische Verfahren, neuronale Netze natürlich auch. Und auf strukturierten Daten ging das ja schon lange eigentlich ganz gut. Und was jetzt dazu kommt, ist durch die, sag ich mal, neueren Algorithmen, durch die Large Language Modelle, ist, dass wir immer besser darin werden, Informationen auch aus unstrukturierten Daten herauszuziehen. Das heißt, diese Funktion, dass wir einem Modell ein längeres Textdokument geben, als Kontext beispielsweise, und dann Fragen im Kontext dieses Dokuments stellen können. Das ist neu, das ist also eine echte nützliche Funktionalität, vielleicht nicht weltbewegend, damit wird man wahrscheinlich die Welt nicht beherrschen können, aber es ist eine sehr interessante Funktionalität, weil es uns erlaubt, deutlich schneller zusammenzufassen, und zwar sinnvoll zusammenzufassen. Nicht nur zusammenzufassen, dass wir, sag ich mal, ein paar Sätze einfach ausschneiden und das ist dann die Zusammenfassung, sondern im weitesten Sinne aus einem Dokument oder auch aus Hunderten, Tausenden, Millionen von Dokumenten Informationen extrahieren und aggregieren. Und da wird es dann natürlich sehr interessant, denn wir haben viele, viele Textdokumente. Wir denken mal an Jahresabschlüsse, wir denken an Bilanzen, die man ja sich ein Stück weit dann doch irgendwie durchlesen muss, also die man nicht nur komplett durch Zahlen erfassen kann, so schwache Signale, das Rauschen zu entdecken. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen die Aufgabe eines Analysten. Und das wird dadurch einfacher werden. Das heißt, es wird für uns deutlich einfacher werden, diese große Menge an unstrukturierten Daten, die wir haben, die ja täglich erzeugt werden, zu analysieren und da entsprechend auch Informationen rauszuziehen, die uns natürlich dann auch bei Investments entsprechend hilft, nicht? Also ich gebe einfach mal ein Beispiel, was man sich vorstellen könnte, das Erkennen von Trends, sage ich mal, im Pharmabereich. Was ist da los? Kann ich das vielleicht irgendwie quantifizieren? Naja, ich könnte in die entsprechenden Datenbanken reingehen, in die entsprechenden Textdokumente und einfach mal gucken, was wird da besonders häufig zitiert? Was ist da los? Und das ist schon, sage ich mal, etwas, was nicht nur eine inkrementelle Verbesserung ist, sondern das ist wirklich neu. Und das werden wir in den nächsten Jahren immer stärker sehen. Und da vermute ich, geht der Trend hin.
Ja, Hans-Jörg, das ist unglaublich spannend. Du merkst auch, wie wir an deinen Lippen hängen. Ja, das ist großartig. Ich will noch ganz kurz auf ein Thema eingehen, nämlich du hast gesagt, KI kann im Grunde genommen den Analysten unterstützen bei der Analyse, Fundamentalanalyse, Geschäftsmodellanalyse, Trends frühzeitig auch zu erkennen. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei dem ganzen Thema ESG. Wir glauben, dass ESG, also Nachhaltigkeit und KI, ein unglaublich gutes Match sind. Zum Beispiel in der Analyse von Nachhaltigkeitsberichten. Also ich kann mit Machine Learning Ansätzen Nachhaltigkeitsberichte analysieren, kann also schauen, wo wird geschwafelt auf der einen Seite, wo gibt es Redundanzen, ja, wo gibt es Doppelungen. Und das sind unglaublich spannende Themen. Das heißt, da sehen wir, dass wir Effizienzen steigern. Und Hans-Jörg, es wird in Zukunft viel, viel wichtiger werden, die richtigen Fragen zu stellen.
Ja, vielen Dank, Ron, für deine Ausführung. Nochmal eine Nachfrage zum ganzen Thema. Wie kann man das Thema Künstliche Intelligenz eigentlich dann konkret im Portfolio-Management einsetzen? Und was haben auch wir vielleicht konkret in diesem Bereich vor? Du hast es ja vorhin schon gesagt, wie wir das schon einsetzen, wie auch die Historie ist. Aber vielleicht kommt da ja noch mehr.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Marcel. Also zum einen, so wie ich es beschrieben hatte, das Thema Risikomanagement, also taktische Absicherung von zum Beispiel Aktienquoten in Portfolien, um einfach den Anlageerfolg noch besser zu machen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das Thema ETF ja in aller Munde. Und die Frage, die sich natürlich viele Investoren stellen, wie geht es da eigentlich weiter? Und da haben wir natürlich auch überlegt, macht es nicht Sinn, auch ETF-Portfolien aktiv zu steuern? Und das machen wir unter anderem eben mit Hans-Jörg und seinem Unternehmen Kinum gemeinsam, dass wir die einzelnen Märkte gemeinsam sozusagen mit einem Algorithmus steuern. Das könnte vielleicht auch so ein Erfolgsfaktor in der Zukunft sein, wenn man nicht nur plump zum Beispiel in den MSCI World oder in den S&P 500 investieren will.
Ja, vielen Dank auch dafür, dass du uns da nochmal einen Einblick gibst. Und nähern uns dem Ende des Podcasts in großen Schritten. Und ich würde das Mikro zumindest noch mal einmal kurz an Hans-Jörg rübergeben. Ich schaue ihn gerade an und würde einfach mal bitten um ein Schlusswort, ein kleines von dir, was zu erwarten ist, vielleicht noch mal ganz konzentriert zusammengefasst und wie wir auf das Thema KI vielleicht in 5 Jahren gucken werden.
Ja, vielen Dank, Marcel. Sehr gern auch. Ja, also was wir auf jeden Fall sagen können, es bleibt sehr, sehr spannend. Es macht Spaß, zurzeit im Bereich künstliche Intelligenz, im Bereich neuronale Netze unterwegs zu sein. Ich nehme das auf, was du gesagt hast, Ron. Es wird immer wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, das glaube ich auch. Also wenn es irgendeinen Skill gibt, den man sich jetzt aneignen sollte, ist es einem KI-Modell, einem Large-Language-Modell, die richtige Frage zu stellen. Denn die Antwort, die wird kommen, vielleicht noch nicht perfekt, aber sie wird mit immer besserer Genauigkeit aus auch unstrukturierten Daten herauszuziehen sein. Und das ist, denke ich, das, was in den nächsten 5 Jahren immer wichtiger werden wird, was wir auch beobachten werden, dass sich keiner mehr hinter irgendwelchen Textwüsten verstecken kann. So wird es ja manchmal auch getan. Man liefert erstmal 200 Seiten Text ab, weil man denkt, naja, das versteht sowieso keiner, liest sich keiner durch. Das wird sich reduzieren, das heißt, wir werden schärfere und immer klarere Informationen auch aus großen Textmengen extrahieren können und das natürlich dann auch im Portfolio-Management und im Risikomanagement uns zunutze machen können.
Super, vielen Dank. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, ich freue mich dann auf die nächste Folge mit Ihnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.